Dankeschön an das Lobpreisteam. Und das stimmt, Jesus ist Weltenherrscher und Gottes Sohn. Wir wenden uns heute in der Predigt den Hirten aus der Weihnachtsgeschichte zu. Das habt ihr bestimmt hier im Saal an der Leinwand gesehen und ihr im Stream, ihr habt das bestimmt auch schon gelesen. Der Titel heißt Die Hirten, wenn wir nicht mit Gott rechnen. Und unser Pastor Frank, der hatte gestern auf der CGV-Aktuell-Seite den Satz etwas umgeformt. Ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst geschehen ist. Er hat geschrieben, wenn wir nicht mehr mit Gott rechnen. Und diese Änderung fand ich richtig gut und habe noch ein paar ganz schnelle samstagsaktuelle Veränderungen dann vorgenommen. Somit soll es also heute darum gehen, um die Hirten, wenn wir nicht mehr mit Gott rechnen. Und ich möchte uns gerne diese Frage stellen. Wann rechnen wir am wenigsten, wann rechnen wir nicht mehr mit Gott? Sicherlich nicht heute am Sonntag oder an besonderen Fest- oder Feiertagen. Da ist die Stimmung schon etwas erhobener. Und da rechnen wir schon damit, dass Gott uns irgendwie begegnen möchte. Sondern mitten in unserem Alltag, da geschehen oft diese Situationen, wo wir meinen, dass wir alles im Griff haben, wo wir meinen, wir wissen schon genau, wie alles funktionieren muss und wo wir schon alles im Voraus geplant haben. Dann, wenn wir meinen, wir brauchen Gott ja gar nicht, dann ist der Moment, wo Gott uns am liebsten begegnet. Dort, mitten in unserem Alltag, weil das hat er schon immer so gemacht. Wir hatten das von Timo gehört in der Predigt vom ersten Advent, schon ganz am Anfang dieser Geschichte. Da, wo noch alles gut war, wo Gott mit Adam und Eva im Garten unterwegs war, in deren Alltag. Und wir lesen es auch in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, als Jesus dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos mitten im Gebet, mitten in dessen Alltag begegnet ist. Und wo Gott zu Johannes gesagt hat, schreib auf, was ich dir zeigen werde. Für Gott ist es also etwas ganz Natürliches, dass Gott uns im Alltag begegnen möchte. Und dennoch sind wir absolut überrascht, wenn wir ihn dann auch tatsächlich erkennen. Und ich möchte euch gern mit hineinnehmen in eine meiner ersten Begegnungen mit Gott. Und die war am 14. Februar 1976. Woher weiß ich das Datum so genau? Ich habe es im Internet nachgeschaut. 14. Februar 1976, Olympische Winterspiele in Innsbruck, Eishockey. Deutschland spielte damals gegen die USA und bei einem Sieg mit 4 oder mehr Toren Unterschied würde Deutschland die Bronzemedaille gewinnen. So hieß es damals und das wäre eine Sensation gewesen, denn allein schon ein Sieg im Eishockey gegen die USA ist eine Sensation und jetzt noch mit 4 Toren Unterschied, das wäre richtig top gewesen. Ich war damals 10 Jahre alt und saß mit meinen Eltern ganz gespannt vor dem Fernseher. Das heißt, ich saß unter dem Tisch vor dem Fernseher auf dem Boden, weil ich es auf dem Sofa nicht mehr aufgehalten hatte. So spannend war das. Und plötzlich stand es 4-1 für Deutschland. Und diese Sensation, die war zum Greifen nah. Ich saß also auf dem Boden unter dem Tisch und betete in meinem kindlichen Glauben. Oh Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass doch Deutschland noch ein Tor schießen und die Bronzemedaille gewinnen. Aber es blieb beim 4:1. Ich hatte einen Deal mit Gott versucht, so wie er im Buch auch beschrieben ist, hier in 24 Mal Weihnachten, Neuer Leben, das uns momentan durch die Adventsgeschichte begleitet, durch die Weihnachtsgeschichte im Advent begleitet. Am Ende von Tag 5 auf Seite 47 könnt ihr da nachlesen, da ist beschrieben, wie Gott sich herausfordern lassen möchte von uns und wie wir auch so einen Deal wagen könnten mit ihm. Wer das Buch jetzt noch nicht besorgt hat, nicht zu Hause hat, kann es auch immer noch übers Internet als E-Book herunterladen. Und das lohnt sich echt. Also das ist nicht auf Weihnachten begrenzt, auch wenn es die Weihnachtsgeschichte ist. Das ist wie ein Glaubensgrundkurs fast durchzulesen. Das hat auch nach Weihnachten noch Funktion. Schaut es euch mal an. Zurück zum Eishockey. Die Deutschen, die haben also 4:1 gesiegt und verließen trotzdem die Eisfläche wie Verlierer. Und ich dachte bei mir, ist ja schon auch vermessen, sich sowas von Gott zu wünschen, als ob Gott nichts Besseres zu tun hätte, als auf meine Wünsche zu reagieren. Und anschließend begann die Tagesschau mit der Nachricht, das deutsche Eishockey-Team hat völlig überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Denn für die Platzierung, die ist nicht dieser Sieg ausschlaggebend gewesen, sondern der Torquotient. Und der Torquotient, von dem hatte vorher niemand gesprochen oder noch was gehört gehabt, der entschied mit 0,041 Punkten die Vergabe des dritten Platzes zugunsten für Deutschland. Hallo? Ich erschrak damals bis ins Mark. Es gibt Gott. Das hat mich durchzuckt und wie gesagt, ich erschrak. Das war zu viel für mich. Gott hatte anscheinend auf meinen unbedeutenden Wunsch hin kurz mal die Eishockey-Regeln geändert. So kam es mir damals vor, damit das deutsche Team die Bronzemedaille gewinnt. Ich war so fassungslos und traute mich anschließend ein Vierteljahrhundert nicht mehr, mir sowas Blödes von Gott zu wünschen. Schließlich war Gott, den ich aus der Kirche kannte, ich war in der katholischen Kirche aufgewachsen, Gott war dieser große, allmächtige, herrschende Gott, der so viel mehr zu tun hatte, dass er sich nicht persönlich so einem Kind irgendwie zuwenden würde. Der würde vielleicht mal einen seines Stellvertreter auf der Erde bitten, mit mir zu sprechen oder sonst was. Aber Gott hat viel wichtigere Dinge zu tun. Und es gibt so viele wichtigere Menschen auf der Erde und es gibt so viele bedauernswertere Menschen auf der Erde, die seine Aufmerksamkeit doch viel, viel dringender benötigen als ich. Und bis ich dann mal an der Reihe wäre, da dauert es bestimmt noch Jahrzehnte. So ein verdrehtes Gottesbild hatte ich damals. Und wie gut, dass Gott Mensch wurde, um uns in unserem Alltag zu begegnen, um uns zu zeigen, dass jeder Mensch es wert ist, von ihm, von dem Höchsten Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erfahren. Und es ist gut, dass wir darüber im Lukas-Evangelium lesen können. Darüber, wie Gott seine Aufmerksamkeit den Hirten damals geschenkt hatte. Ich lese aus Lukas, Kapitel 2, die Verse 8 bis 14 aus der Guten Nachricht Bibel. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. so wie ich damals, als ich Gott begegnet bin unter dem Tisch. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, dem Himmel Gott dienen. Die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Die Hirten, die befinden sich in ihrem Alltag und hüten die Schafe, Tag ein, Tag aus. Sicher warteten sie damals, so wie alle Juden, auf den Messias, der sie aus ihrem elenden Leben unter der Knechtschaft Roms befreien würde. Doch Gott schien schon seit über 400 Jahren sein Volk vergessen zu haben. Kennst du das auch? Das Gefühl, vergessen worden zu sein? Du rechnest vielleicht nicht mehr damit, dass sich der oder jener überhaupt noch an dich erinnert? Seit Jahrhunderten hatte Gott nicht mehr zu seinem Volk gesprochen. Und vielleicht rechneten auch die Hirten schon gar nicht mehr damit, dass der versprochene Messias überhaupt kommen möge. Und ganz sicher rechneten sie am allerwenigsten damit, dass sie die ersten Menschen wären, die Gott zu sich rufen würde. Zu sich an die Krippe im Stall. Sie selbst, sie waren ja nur einfache Hirten, konnten bestimmt nicht lesen oder schreiben, hatten kein Haus, keinen großen Besitz. Vermutlich hatten sie nicht mal eine Hütte, kein schickes Hemd. Sie standen einfach viel zu weit unten auf der sozialen Leiter, um für eine Begegnung mit Gott würdig zu sein. Sie rechneten ganz sicher nicht mit Gott, mit dieser persönlichen Begegnung mit ihm. Sie rechneten nicht damit, dass sie für Gott VIPs sind, very important persons, ganz, ganz wichtige Menschen. Doch jetzt, plötzlich, es war schon Nacht geworden, da tritt der Engel des Herrn an die Hirten heran und seine Herrlichkeit umstrahlt sie. Der Engel des Herrn, dieser Ausdruck steht im Alten Testament für eine persönliche Begegnung mit der Gegenwart Gottes. In der Zeit, in welcher Christus noch nicht Mensch geworden war. Und dieser Ausdruck Engel des Herrn kommt im Neuen Testament praktisch gar nicht mehr vor. Aber hier, als die Geburt von Jesus noch angekündigt wird, hier wird dieser Ausdruck nochmals verwendet. Der Engel des Herrn, Gott selbst, begegnet den Hirten in ihrem Alltag an ihrem Arbeitsplatz. Er nimmt sie mit hinein in seine Herrlichkeit und sagt ihnen zuallererst, erschreckt nicht, habt keine Angst. Denn Gott weiß sehr gut, welch erschreckender Eindruck entstehen kann, wenn man mitten aus seinem Alltag herausgerissen wird und sich plötzlich etwas Übermenschlichem ausgesetzt sieht. So wie ich unter dem Tisch auch erschrocken bin. Aber Gott ist so fürsorglich, er beruhigt die Hirten und sagt, habt keine Angst. Bevor er noch irgendetwas anderes sagt, sagt er, habt keine Angst. Und seine Delegation, ein ganzes Heer von Engeln, so liest man das in Vers 13, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die mit ihm gekommen sind, die ihn überall hin begleiten, die lässt Gott erst 4 Verse später erscheinen, nachdem die Hirten ihren ersten Schreck verdaut hatten. So behutsam geht Gott mit uns Menschen um. Und es zeigt uns einfach, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir Gott im Alltag begegnen. Er hilft uns dabei, dass wir keine Angst haben müssen. Und ganz egal, was dir in deiner Kindheit über Gott erzählt worden ist und mit welchem Gottesbild du aufgewachsen bist, in der persönlichen Beziehung mit Gott wird er dich nicht angreifen. Er wird dich nicht verletzen, nicht niedermachen oder quälen. Er wird um dich werben, dich trösten. Er wird um dein Vertrauen bitten. Gott wird sich dir in deinem Alltag so nahen, dass du keine Angst vor dieser Begegnung haben musst. Du wirst vermutlich überrascht sein, so wie die Hirten ja auch, aber du brauchst dich vor Gott nicht zu fürchten. Gott sucht die Begegnung mit uns, mit dir, mit mir. Er sucht diese Begegnung auch in Momenten, wenn wir überhaupt nicht damit rechnen und wenn wir absolut unvorbereitet sind. Denn Gott ist nicht unvorbereitet. Ihn stört es überhaupt nicht. Er kennt uns ja sowieso. Er weiß schon im Voraus um alles, was in uns, um uns herum vor sich geht. Das heißt, dass Gott nie durch uns überrascht werden kann. Weder positiv, das ist schwierig, ich kann mich noch so schön anziehen, ich kann ihn nicht positiv überraschen, weil er kennt mich, aber noch negativ. Ich kann zu Gott so kommen, wie ich bin. Ja, ich soll sogar so zu ihm kommen, wie ich bin. Ich brauche mich, wie gesagt, nicht schick anzuziehen. Ich muss auch keine frommen Sprüche auswendig lernen. Ich soll einfach nur ich selbst sein. Und ich bin beim Vorbereiten von dieser Predigt auf einen schönen Satz aus diesem Begleitbuch 24 Mal Weihnachten, neuer Leben gestoßen. Da steht: Die Situation der Hirten zeigt uns, dass der lang ersehnte Messias Menschen unabhängig ihres Glaubens, Ansehens oder Gesellschaftsstandes an seine Krippe holt. Die Situation der Hirten zeigt uns, dass der lang ersehnte Messias Menschen unabhängig ihres Glaubens, Ansehens oder Gesellschaftsstandes an seine Krippe holt. Ich fand das so eine wunderbare Aussage über das Wesen Gottes. Alle Menschen, jeder Einzelne, alle werden zu ihm eingeladen. Die einfachen Hirten genauso wie auch hoch angesehene Menschen. Für die Hirten jedoch ist es ein regelrechtes Heimspiel, was da geschieht im Stall. Da kennen die sich nämlich aus. Der Stall, das ist ihre Welt. Das ist ihr Alltag. Die Gerüche, der Dreck, die großen Tiere und die vielen kleinen Tierchen da im Stall, die überall krabbeln, stechen und beißen. Das ist das Zuhause der Hirten. Und hier begegnet ihnen Gott. Ich lese weiter aus dem zweiten Kapitel vom Lukasevangelium, die Verse 15 bis 20. Der Text jetzt stammt aus der Neues Leben Bibel, einer Bibelübersetzung in etwas modernerer Sprache. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Schauen wir uns den Vers 15 genauer an. Kommt, sagten die Hirten, als sie wieder aus der Gegenwart Gottes in der Realität angekommen waren. Komm, sagen sie, und machen sich auf den Weg, um sich selbst davon zu überzeugen, ob Gottes Wort, das an sie gerichtet worden war, auch stimmen mag. Sie machten sich auf den Weg nach Bethlehem und fanden, ja, sie entdeckten das Kind in der Futterkrippe liegend, so wie es der Engel des Herrn beschrieben hatte. Kurz zusammengefasst, sie entdeckten mit dem Neugeborenen den Wahrheitsgehalt von Gottes Wort. Den Hirten wurde etwas verkündet von Gott. Sie machen sich auf den Weg und finden mit dem Kind, mit Jesus, dieses Wort bestätigt. Sie entdeckten mit dem Neugeborenen den Wahrheitsgehalt von Gottes Wort. Komm und entdecke. In dem Moment, wenn du Jesus findest, dann erschließt sich dir die Wahrheit über Gottes Wort. Und dieser Moment wird zum Wendepunkt in deinem Leben. Weil in diesem Moment wechselst du vom einfachen Erdenbürger hinein in die royale Familie, in die Königsfamilie des Herrn aller Herren. In dem Moment, in dem du Jesus findest, erschließt sich dir die Wahrheit über Gottes Wort. Denn was ist das Resultat aus diesem Kommen, aus diesem sich auf den Weg machen und aus dem Entdecken? Das ist das Leben, nach dem wir uns alle so sehr sehnen. Das ist eine überschwängliche Freude, wie sie uns in den Versen 17 und 18 beschrieben wird. Die Bibel beschreibt manchmal mit ganz knappen Worten eine Geschichte, die viel, viel größer ist. Und wenn wir uns diese Verse 17 und 18 genau anschauen, dann erleben wir, wie die Hirten außer sich sind vor Freude und wie sie allen Menschen berichten, denen sie begegnet sind, was mit ihnen geschehen ist. Und diese Freude, das ist das Leben, nach dem wir uns sehnen. Erinnere dich zurück, wann gab es eine Situation in deinem Leben, wo du allen Menschen erzählen wolltest, was sich zugetragen hat. Das sind die Momente, die diese Highlights in deinem Leben darstellen. Dann, wenn du dich nicht zurückhalten kannst, allen möglichen Menschen davon zu erzählen. Das, wovon das Herz voll ist, da läuft der Mund über, sagt Gottes Wort. Und das macht die Menschen, die Beziehung zu den Menschen so lebendig. Und das haben wir hier relativ nüchtern, kurz und knapp beschrieben in Versen 17 und 18, aber das ist das, ja, woraus Leben entsteht. Die Hirten sind außer sich vor Freude, berichten allen Menschen, denen sie begegnen, wie sich das Wort Gottes erfüllt, und sie berichten dies so glaubhaft, so lebendig, so voller Leben, dass alle nur noch staunen können. Jesus sagt im Johannesevangelium 7, Vers 38 selber, dass Ströme lebendigen Wassers aus den Herzen derer fließen, die an mich glauben, die an Jesus glauben. Komm, entdecke, lebe. Drei Begriffe, die zusammengehören und welche die Wandlung von einem Menschen beschreiben, der zum Glauben an Gott gefunden hat und dessen neuer Glaube einen Wendepunkt in seinem Leben markiert. Komm, entdecke, lebe. Das ist auch unsere kurz und knapp und auf den Punkt gebrachte Vision der Christusgemeinde Velbert hier. Hier in der Weihnachtsgeschichte wiederentdeckt und bestätigt. Gott ist da, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, denn er begegnet uns ja auch und vor allem in unserem Alltag. Wenn wir ihn lassen und wenn wir ihn da erkennen und so wie er den Hirten begegnet ist, so dürfen wir das auch für unser Leben erwarten. Frank hat es letzte Woche seiner Predigt so genannt, stell den Stiefel raus in der Erwartung, dass Gott in dir füllt. Und das dürfen wir jeden Tag unseres Alltags machen und erwarten, dass Gott da entsprechend antwortet. Und es spielt keine Rolle für Gott, ob wir ein weißes, frisch gebügeltes Hemd anhaben oder eine ungewaschene Hose mit zerrissenen Knien. Spielt für Gott keine Rolle, ob wir Germanistik und Jura studiert haben oder ob wir nur Schwäbisch schwätzen können. Ob wir jung oder alt sind, ob wir aus dem Gefängnis kommen oder noch nie einen Punkt in Flensburg überhaupt bekommen haben. Wir dürfen, ja, wir sollen uns aufmachen und auf den Wahrheit und den Wahrheitsgehalt seiner Versprechen an uns prüfen. Stell deinen Stiefel raus, wiederhole ich mich nochmal, und erwarte, dass Gott ihn dir füllt. Mach einen Deal mit Gott und prüfe, ob er sich nicht dazu stellt. Das, was Gott verheißen hat, zu dem steht er nämlich. Amen. Und wenn wir entdecken, dass Gottes Wort stimmt, dass Gott zu seinem Wort steht, dann werden wir frei sein von Ängsten, von Scham, von Zweifeln und werden dieselbe Freiheit erleben, welche die Hirten dazu gebracht haben, allen Menschen in Bethlehem von Jesus zu erzählen. Die Hirten, die auf einer der untersten Ebene der gesellschaftlichen Schichten standen, die hatten keine Probleme mehr damit, höhergestellten Menschen zu begegnen und ihnen freimütig das zu verkündigen, was sie erlebt und gesehen hatten. Das waren damals schon echte Missionare, so wie wir vorhin die Grüße von unseren Missionaren gesehen haben, die auch dort sind in aller Welt, um den Menschen zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben und sie aufzufordern, dasselbe zu versuchen. Oder auch genauso wie die 12 Jünger später, die aus dem unbedeutenden Galiläa, da im Norden Israels, gekommen sind und nach Pfingsten in Jerusalem zu einem bedeutenden Beispiel für eine echte Nachfolge Christi geworden sind. Warum können diese Menschen das? Weil sie dem höchsten aller Wesen, Gott selbst, persönlich begegnet waren und ihm ihren Glauben schenkten. Und Gott kommt genauso in deine Welt. Dann, wenn du ihm dein Herz öffnest und an seine Worte glaubst. Was hindert dich daran zu sagen, Gott, ich will an deine Worte glauben, an deine Worte, die du in der Bibel hast aufschreiben lassen, und zeig mir bitte, dass diese Worte wahr sind. Ich möchte dazu nochmal einen Satz aus unserem Begleitbuch zitieren. Die Hirten spürten, dieses Christuskind war nicht in irgendeine Welt gekommen. Es war in ihre Welt gekommen. Und genauso spreche ich dir zu. Jesus ist nicht in irgendeine Welt gekommen oder ist nicht irgendwie in unsere Welt gekommen. Jesus ist in deine Welt gekommen. Lass uns nochmal genau auf die Hirten schauen, die Verse 17 und 18, die so kurz und knapp da beschrieben sind und in denen so viel mehr drinsteckt. Was hatte sich denn am Leben der Hirten verändert? Waren sie materiell reicher geworden durch diese Gottesbegegnung, die sie hatten? Hatten sie einen höheren gesellschaftlichen Rang erhalten? Waren ihre Kleider plötzlich sauberer geworden? Hatte sich irgendetwas an ihrem Alltag geändert? Nein. Sie sind am Ende wieder zu ihren Herden auf die Felder zurückgekehrt. Es war immer noch Nacht. Es war immer noch kalt. Sie mussten immer noch arbeiten. Aber sie ehrten und priesen Gott für das, was sie erleben durften. Sie beteten ihn an. Und das verändert ihre Herzen und die Sicht auf ihre Umwelt. Dass wir eine veränderte Perspektive einnehmen auf unser eigenes Leben und auf unsere Umwelt, auf die Menschen, die Gott uns über den Weg schickt. Das geschieht, wenn wir Gott anbeten. Das, was wir mit Gott erleben, das ist vielleicht nicht immer das, was wir uns wünschen, aber es ist wert, dass wir Gott dafür ehren. Und da, wo der Glaube lebendig wird, da wird die Weihnachtsgeschichte zu deiner persönlichen Geschichte. Da verändert sich die Perspektive deines Lebens. Da entsteht Freude, wo zuvor noch Furcht war. Da blüht Hoffnung auf, wo zuvor Traurigkeit war. Da breitet sich die Liebe Gottes aus, wenn wir auch sonst nur auf Hass und Habsucht, Streit oder Krieg treffen mögen. Mitten in unserem Alltag. Dort, wo wir nicht mit Gott rechnen und wo er uns dennoch so gern begegnen möchte. Amen. Und wenn du zu Hause Gott die Chance geben möchtest, auch in deinem Alltag, dir zu begegnen, dann trau dich einfach. Ihm dein Herz zu öffnen und zu sagen, Gott, hilf mir dabei, dass ich dein Wort ernst nehme, dass ich an das glaube, was du in der Bibel hast aufschreiben lassen. Hilf mir dabei, zu erkennen, was du mit meinem Leben vorhast. und hab keine Angst dabei. Er hilft dir. Er ist behutsam und er zeigt dir, wie sehr Liebe er dich hat. Amen.